Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 167. Welche Theologie begünstigt Machtmissbrauch? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und ich sitze heute wieder mit zwei Personen an einem Tisch, mit dem altbekannten, euch vertrauten Knut Nippe.
Hallo Malte.
Und mit Nele Plath. Grüß
Hi.
Dich. Genau, du bist wieder hier, weil wir gerade eine Reihe machen zum Thema geistlicher, spiritueller Machtmissbrauch in religiösen Kontexten. Und wir haben einen Vierteiler, wir haben die erste Folge uns angeschaut, was ist eigentlich spiritueller Machtmissbrauch, wie sieht das aus? Das kann man natürlich immer nur streifen. Wer das verpasst hat, den lade ich herzlich ein, da nochmal reinzuhören. Und wir haben jetzt uns entschieden, wir machen jetzt mal eine Tiefenbohrung heute und wir gucken mal, wie hängen zwei Dinge miteinander zusammen. Nämlich das Thema Theologie auf der einen Seite und das Phänomen spiritueller Machtmissbrauch. Also wir fragen es mal so, gibt es sogar eine bestimmte Theologie, die begünstigt vielleicht sogar Machtmissbrauch? Welche theologischen Themen spielen dabei eine Rolle? Und uns ist so viel aufgefallen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir haben so eine lange Liste mit Sachen, die man diskutieren können. Meine Vermutung ist, das füllt mehr als 30 Minuten, von daher müssen wir uns ein bisschen begrenzen.
Du begrenzt uns.
Genau. Vielleicht kannst du mal so einen Auftakt machen, Nele. Was fällt dir ein, wenn ich frage, welche Theologie begünstigt Machtmissbrauch?
Na, ich habe gerade, als du es gesagt hast, habe ich gedacht, na, das kommt ja drauf an, wen du fragst, weil der Charismatiker würde sagen, eine lutherische, und der Lutheraner würde sagen, oder die Lutheranerin würde dann sagen, eine katholische. Und
das heißt, wir hören gleich an deine Antwort, was du bist.
Dann kann man ja, nein.
Ja.
Also, und das ist vielleicht schon so eine erste Hinführung dahin. Mhm. Verdächtigen tue ich immer die anderen, also und denke, das kann doch vielleicht nicht so gesund sein. Ich mache es mal schwerer und würde sagen, ich habe danach auch voll gesucht in meinen Interviews und habe beides gefunden. Also ich habe gefunden, es gibt so Schwerpunkte, es gibt Dinge, die kamen mir irgendwann bekannt vor. Aber ich habe auch also an theologischen Themen oder Ideen fast alles irgendwann mal gefunden. Mhm. Also ich würde auch sagen, man kann vielleicht auch fast jeden guten theologischen oder biblischen Gedanken auch verdrehen und damit jemanden unter Druck setzen oder so. Von daher ist es nicht so leicht. Also was wir uns ja vielleicht wünschen würden, ist zu sagen, hier sind drei unbequeme, blöde, schwierige theologische Themen und die streichen wir jetzt auf immer aus unserer Predigt und aus unserem Denken und Seelsorge raus und dann haben wir es.
So ist es einfach nicht. Nee. Ich mache mal das Beispiel, was ich gerade eben gebracht habe. Ich finde interessant, wie tatsächlich in der Diskussion um sexualisierte Gewalt in der katholischen, römisch-katholischen Kirche über den Zölibat diskutiert wird. Mhm. Und wenn man die Diskussion verfolgt, werden viele sagen, und sagen auch, das zeigt die Empirie auch, dass der Zölibat ein Risikofaktor ist, warum es sexualisierte Gewalt gibt. Und ich fand das sehr interessant, dass als jetzt die evangelische Forumstudie rauskam, man sah, es gibt auch ein sehr großes Ausmaß an sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. Man ist immer schwierig, die Zahlen so zu vergleichen, weil diese Zahlen schwierig greifbar sind, aber vielleicht sogar genauso großes Ausmaß. Und es sind oft verheiratete Männer. Und dann gab es sofort Leute, die gesagt haben, da sieht man doch, also eher konservative Katholiken, die sagen, der Zölibat ist also nicht schuld. Mein Punkt ist nicht zu sagen, es gibt keine Verbindung zwischen Zölibat und sexualisierter Gewalt. Das kann man, das ist wichtig. Mein Punkt ist nur, Leute bringen in diese Diskussion oft auch gerne ihre Agenda rein, die sie vorher schon haben. Mhm. Und das erleben wir auch. Ich habe gleich erlebt, als die Forumstudie kam gleich der erste Aufsatz, ist unser Sündenverständnis adäquiert und führt das dazu. Also, und ich vermute, die Person hätte das auch schon vorher gedacht, bevor es diese Studie gab. Heißt nicht, man kann nicht über den Zusammenhang nachdenken. Mhm. Das ist wichtig, das werden wir auch tun in dieser Folge.
Ja.
Nur, das ist ja nochmal ein Unterstreichen deines Punktes. Alle theologischen Themen sind erstmal anfällig dafür, dass sie
missbraucht zu werden.
Missbraucht, oder?
Ja.
Ja.
Also, ich kann es jetzt nicht ganz alles sagen, aber ich habe es noch nicht, ich kann den Gegenbeweis nicht antreten.
Okay.
Also, Ja, und ich glaube, es sind eben auch häufig die Themen, die uns lieb sind. Also so diese Tendenz, es in gute und schlechte theologische Themen zu teilen. Aha. Sünde, Gehorsam, Böse und Liebe gut. Das funktioniert eben auch nicht so, weil ich ja auch, also das kennt man vielleicht auch, sowas wie wenn du mich liebst, dann.
Ja.
Da funktioniert es ganz doll über Liebe. Und das ist trotzdem nicht gesund. Also jetzt in einer Partnerschaft vielleicht oder so.
Ja, aber ich provoziere dich mal. Ist nicht, also weil wir vorhin im Vorgespräch eins hatten, was für mich so einleuchtend war und ich gedacht habe, na, also ein Gemeindeverständnis, was sich besonders exklusiv versteht, gegenüber zum Beispiel der Welt oder noch mehr gegenüber anderen Gemeinden, also wir sind eine besondere Gemeinde, begünstigt das nicht, dass ich sozusagen Verhaltensweisen akzeptiere, die ich sonst nicht akzeptieren würde, weil in unserem Kontext sozusagen andere Regeln gelten. Und ich dann vielleicht auch nochmal verunsichert bin, wenn mir die Regeln nicht gefallen, aber ich dann denke, naja, das ist aber so eine tolle Gemeinde, da muss es an mir liegen. Also da, das wäre jetzt mal mein Aufschlag, ob da auf der Spur ein besonders, ein Gemeindeverständnis, was sich besonders in der Abgrenzung vollzieht, ob das nicht zum Beispiel ein gutes Spielfeld ist.
Ja, voll. Also das meine ich mit, wir sehen vieles, aber es gibt auch Schwerpunkte und sowas, was so Exklusivität, also nur wir, nur bei uns findest du das Experience, was du suchst oder so. Das führt dann dazu, dass ich so einen ganz kleinen geschlossenen Raum bilden kann und darin kann ich ganz viel machen, ohne dass es irgendwelche Checks and Balances gibt. Das ist natürlich total förderlich. Aber es beginnt ja mit auch was positiv ist, nämlich wir sind eine besondere Gemeinde. Also die Leute kommen da nicht hin, weil draußen draufsteht, hier geben wir es dir richtig, wenn du zu uns kommst, erfährst du mal, was Leute wirklich über dich denken. Hier wirst du ständig kritisiert, sondern sie kommen, weil sie sagen, das ist eine besondere Gemeinde. Also das meine ich, es fängt mit was Positivem an, mit einer Verheißung, mit einer großen Vision auch häufig, ohne dass Visionen jetzt an sich schlecht sind. Und die wird dann eben zugespitzt auf was ganz Ungesundes hin.
Und ich sag mal aus eigener Erfahrung, ich würde nicht mich hinstellen und sagen, unsere Gemeinde ist besser als andere Gemeinden. So würde ich es nicht sagen, aber ich sage, ich versuche ja durch die, wie ich irgendwie rechtfertigungstheologisch versuche, unsere Gemeinde zu prägen, würde ich ja schon sagen, wir versuchen hier eine gesündere Gemeinde zu schaffen, als es manchmal andere Gemeinden gibt, wo es gesetzlichen Druck gibt. Und dann gibt es ja schon eine Form von Exklusivität, wo ich sage, ich sage es mal etwas platt, sozusagen eine Gemeinde, die von lutherischer Theologie geprägt ist, für gesünder als eine, die von einer Wohlstandsevangelium-Theologie geprägt ist. Und das ist natürlich eine Überlegenheitsduktus, auch wenn ich ihn vielleicht rhetorisch nicht so stark mache. Aber von daher, ich würde gar nicht sagen, schüttel den Kopf.
Ja, naja, weil das geht in ein anderes Feld hinein, worüber ich auch viel nachdenke. Ich glaube, der Unterschied ist, ja, es gibt auch Theologien, die ich besser finde als andere. So, und also ich finde meine Theologie besser als andere Theologien. Aber ich glaube, der Unterschied ist, ich brauche die Abgrenzung nicht. Also zum Beispiel, wir haben bei uns im Ort, haben wir ein super Verhältnis zur katholischen Gemeinde. Der katholische Pastor ist bei uns, also mit dem ist es, nein, wirklich, der ist jetzt am Wochenende Humor, Geburtstag. Das ist total super und es ist total schön mit denen. Und trotzdem würde ich sagen, warum ich deutlich, nicht nur emotional, lieber Lutheraner bin als so. Aber wenn es die nicht geben würde, wäre ich noch genauso. Ich brauche die nicht als Dunkelfolie, um mich abzugrenzen und mich toll zu fühlen und einen Closed Shop zu schaffen, in dem andere Regeln gelten. Und das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Also brauche ich die anderen als Feindbild für meine Identität. Wenn das ist, ist das, glaube ich, unabhängig, das ist jetzt nur ein bisschen, deswegen sage ich, es ist ein anderes Thema. Also es ist ein sehr benachbartes, aber es ist ein anderes Thema. Aber das ist, glaube ich, immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich den Feind brauche, um meine Gruppe zu definieren. Oder, also in dem Fall nicht den Feind, ihr wisst schon.
Wenn das Benzin ist, das sozusagen den Motor der Gemeinde am Laufen.
Genau. Ja, und auch, ich habe mich ein bisschen in einer bisschen anderen Spielart damit beschäftigt, aber es ist eigentlich selber, also wenn damit quasi alles andere so überschrieben wird, also was ich Was mir begegnet ist in den Interviews, ist, dass es dann ganz starke Visionen und Ideale gab. So hat die Gemeinde zu sein, so, da wollen wir hin. Das ist das einzig Richtige. Und da, also Malte, darüber weißt du mehr als ich, mit Visionen zu führen, ist ja auch keine schlechte Strategie an sich.
Funktioniert meistens gut.
Ja. Funktioniert meistens gut und kann ja auch ganz gesund sein. So. Mhm. Aber in dem Fall hat das alles überschrieben an Bedürfnissen. Also Menschen haben sich schon lange nicht mehr wohlgefühlt und haben gesagt, ich kann gerade gar nicht mehr oder ich bin total überfordert oder ich habe Angst oder sowas. Aber Bedürfnisse, die nicht in Line, also im Einklang stand mit der Vision, die waren dann sofort böse und falsch und schlecht. Und es wurde ständig gegeneinander ausgespielt. Mhm. Also meine Bedürfnisse, denen gehst du mal nicht nach, weil wir haben dann eine klare Vision und die klare Vision sagt dir, wo es lang zu gehen hat. Und den Rest ignorierst du. Und dann sind die Leute überhaupt nicht mehr im Kontakt mit sich selber gewesen. Mhm. Und konnten, also das ist dann schon wieder perfide, wenn du so gar nicht im Kontakt mit dir selber bist, kannst du auch viel schlechter mitbekommen, hey, es geht mir hier eigentlich gar nicht gut. So.
Das ist ja genau das, was du sagst, sozusagen, dass das perfide, das Böse, das Missbräuchliche sozusagen im Missbrauch von was Gutem liegt, weil wieder auch bei Bedürfnis, dass ich meine Bedürfnisse nicht auf erste Stelle setze, würden wir auch sagen, da gibt es viele Punkte, wo es wichtig ist. Ich denke an den barmherzigen Samariter, an der Geschichte von Jesus. Wenn der nur auf seine Bedürfnisse geachtet hätte, wäre der vielleicht nicht angehalten und hätte dem geholfen, der unter die Räuber fällt. Also dass nicht immer meine Bedürfnisse an der ersten Stelle sind, ist ja erstmal, finde ich, was Gutes, was auch ein Zusammenleben von Menschen braucht, dass ich nicht nur bei mir bin. Aber hier wird es ja sozusagen gleich in das Gegenteil, dass ich gar nicht bei mir sein kann, so, das sozusagen ausradiert sind. Und das ist ja sozusagen das Perfide, weil ich jetzt nicht sagen kann, sozusagen die Heilung des Missbrauchs liegt darin, sei immer nur bei dir, sei immer nur bei deinen Bedürfnissen, guck immer nur, was dir gut tut. Und weil wenn das so geht, dann klappt ein Miteinander auch nicht. Also das ist so, ne?
Ja.
Ja. Und das finde ich, ist ja so ein grundsätzlicher Punkt. Ich fand das nochmal, ich habe das dir auch schon mal erzählt im Vorgespräch, von Helmut Thielicke irgendwie so, der sagte irgendwie über die Geschichte vom Teufel und dem Sündenfall, dass der Teufel, wenn der als Teufel gekommen wäre zu Eva und Adam, gesagt, hallo, ich bin der Teufel, ich möchte euch gern zum Bösen verführen und alles. Die hätten wahrscheinlich
komm
gesagt,
komm auf die dunkle Seite, der macht klug.
Dann hätten Adam und Eva wahrscheinlich gesagt, nein, danke, machen wir nicht. Sondern er verkleidet sich als Schlange. Mhm. Das heißt sozusagen, das Böse verkleidet sich eigentlich immer als was Gutes. Luther sagt mal in der Genesis-Vorlesung, Sünde möchte nie Sünde sein, sondern immer Gerechtigkeit. Und wir haben ja sozusagen bei missbräuchlicher Theologie immer, die verkleidet sich ja immer als was Gutes.
Ne? Ja, klar.
So.
Also auch nochmal, um das zu stärken. Ich finde, daran sieht man auch mal, dass die Leute, die das erleben, einfach auch nicht blöd sind. Ne? Also die, die suchen auch was Gutes für ihr Leben oder auch für die Welt zum Beispiel. Mhm. Also für andere. Genau. Und werden da echt reingelegt.
Ich gehe mal auf. Nee, ich gehe mal auf ein. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Thema eben geredet: Gemeindebild. Wo kann sozusagen ein exklusives Gemeindebild für spirituellen Machtmissbrauch anfällig machen? Ich würde noch mal ein anderes Thema jetzt als Beispiel reinbringen, nämlich den Themenkomplex von Sünde und Rechtfertigung. Vielleicht mache ich erstmal das Argument stark, wenn man sagt, wir haben es ja in diesen Missbrauchssituationen oft mit Machtasymmetrien zu tun, sozusagen ungleiche Verteilung auch von Macht. Wenn ich sozusagen den Menschen immer sage, ihr seid Sünder, ihr seid böse.
So betont zu Sünder.
Ja, ich überzeichne jetzt erstmal um den Punkt. So. Ihr seid Sünder, dann mache ich Menschen klein. Dann demütige ich Menschen und bringe sie sozusagen nach unten. Also ich werte sie herab. Ist das nicht Teil des Problems? Brauchen wir nicht vielmehr ein Menschenbild, das weniger vom, sag ich mal, zweiten Artikel, Glaubensartikel herkommt von wir sind Sünder und werden gerechtfertigt, sondern mehr erster Artikel, wir sind eigentlich gute Ebenbilder Gottes, wir sind freie, autonome Wesen dazu geschaffen. Also ist nicht unser Menschenbild, das als von den reformatorischen Kirchen immer vom Sündenbegriff herkommt, ist das nicht das Problem? Ich würde sagen, das ist jetzt ein Argument, das man so in der Soda Form manchmal hört.
Ich schweige, weil Nele darüber promoviert hat und da bestimmt was Kluges zu sagen hat. Aber so wie du es gesagt hast, provoziert es mich total. Ich könnte ich sehe da überhaupt nicht das Problem. Ich glaube, nee, pass auf. Ich finde, dass Sünden, also dass die Erkenntnis, dass der Mensch Sünder ist, finde ich total hilfreich, weil es ja hilft, misstrauisch zu sein, auch gegenüber dem Hang des Menschen, gute Sachen zu missbrauchen. Das Problem ist, wenn man es so aufsplittet, die beiden Aussagen der Bibel, dass der Mensch Sünder ist und dass der Gott zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, wenn man es so aufteilt, dass es die Gruppe der Gemeindeglieder gibt, für die das eine gilt, und die andere Gruppe der Gemeindeleitung oder des Seelsorgers, für die das andere gilt. Ja, das ist das Problem. Und dass ich genau sagen würde, nee, in dem Moment, wo man sagt, dass dieses den Hang, Sachen zu missbrauchen, für alle gilt, ist das eigentlich eine gute, ein gutes Gegenmittel, auch Sachen kritisch betrachten zu können. Ich habe auch eben gedacht, als du gesagt hast, das Problem sind ungleiche Machtverhältnisse. Ich glaube, das Problem sind Machtverhältnisse, die sozusagen keine Checks and Balances haben, wie man das in Amerika so sagt. Also wo du sozusagen immer wieder Kontrollmechanismen hast, dass der, der die Macht hat, sich auch beobachten lassen muss, rechtfertigen lassen muss, zurechtweisen lassen muss und kritisieren lassen muss und nicht von einem, der noch höher steht, sondern dass es so ein gegenseitiges Ding gibt. Aber ich finde gerade die Lehre, dass wir Menschen Sünder sind, ist eigentlich eine Hilfe im Umgang mit solchen Sachen. Und das Problem ist, wie eben schon sagt, ist, dass eine gewisse Gruppe davon ausgenommen wird. Oder Ämter, vielleicht auch Ämter, dass man sagt, in dem Amt ist man unfehlbar, sozusagen.
Ich überlege gerade, wie es mir begegnet ist. Ich kann ja dann jetzt vor allen Dingen irgendwie von meinen Interviews erzählen. Ich glaube, das hat eine Flanke genau, wenn eben Sünder sein mit Wert verknüpft wird, natürlich. Und eben beides zusammen gesagt hat, du bist ein Sünder und deswegen nichts wert. Ich habe fast noch mehr erlebt, dass die Hintergrunddrohkulisse war, sündige bloß nicht, dass da eine riesige Angst vor bestand in den Gemeinden. Weil die Idee dann dahinter war, wenn du sündigst, da braucht man auch ein ganz enges Sündenverständnis übrigens für, weil ich würde ja sagen, wie willst du denn nicht sündigen? Ja. Aber in dem Fall schien das echt auch wie eine Option für die Betroffenen, zu sagen, möglichst wenig oder gar nicht sündigen, weil wenn du sündigst, dann bist du eine Gefahr für dich und auch für andere. Also die ganze Gemeinschaft könnte, wie bei so einer ansteckenden Krankheit, dann von deiner Sünde angesteckt werden. Und deswegen, und das ist dann total gefährlich, deswegen müssen wir dich zum Beispiel isolieren. Isolation ist wieder ein ganz klassisches Kennzeichen von psychologischem und auch spirituellem Missbrauch, dass ich bestraft werde, dass ich rausgenommen werde, dass mir meine Kontakte weggenommen werden. Und dass man, also dass deswegen, ne, der Gegenbegriff ist dann ganz häufig Reinheit gewesen. Also mich reinhalten von Sünde und damit auch, also glaube ich, gar kein Zufall, dass man die ganze Zeit in so Krankheitsbegriffen ist, so ein ansteckender, wie so ein Virus und dann Reinheit wie so Hygiene. Das war irgendwie voll präsent.
Dann sind wir jetzt quasi nochmal wieder ein bisschen beim anderen theologischen Thema gelandet, aber auch gemerkt, das überschneidet sich mit dem Thema Sünde und Rechtfertigung. Da hatten wir auch so im Vorgespräch mal geguckt, dass das auch ein Thema ist, was oft bei spirituellem Machtmissbrauch uns begegnet. Reinheit und Kontamination. Genau, sozusagen.
Haben wir jetzt schön gesagt.
Und ich finde, und ich will das nochmal stark machen, weil hier auch wieder sozusagen die Ambivalenz wieder da ist, ne? Also, wo wir sagen, eine Gemeinde, die darauf achtet, bei uns kommen bestimmte Dinge nicht vor. Und das hat, finde ich, eine Ambivalenz, weil ich erzähle vielleicht mal eine kleine Geschichte, wo wir sagen, da ist es gut. Also eine lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten, das habe ich letztens im Livestream im Gottesdienst gesehen, man kann ja Livestream-Gottesdienste sehen, die haben zu Beginn...
Du bist ja früh dran, Malte.
Ja, das gibt's. Und die haben zu Beginn des Gottesdienstes eine Exkommunikation gemacht. Das gibt es bei denen bei den konservativen Lutheranern in der Agenda. Kann einfach Exkommunikation machen. Und die haben das gemacht, denken wir erstmal, boah, das ist genau das, ne? Da werden Leute aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil die Gemeinde reinbleiben will. Das geht doch eigentlich nicht.
Würde ich fast mitschreiben, ja.
Genau, geht eigentlich nicht so, ne? Und dann, man weiß mal, was der Fall war. Da gibt es eine Person, die hat sich im Internet nicht nur offen rechtsradikal geäußert, sondern die hat einfach gesagt, Adolf Hitler war der Größte und wir müssen das genau. Und hinter allen Problemen der Welt sind die Juden schuld. Und die Schwarzen müssen eigentlich wieder versklavt werden. Und einen Podcast dazu gemacht.
Und das war ein Pastor auch, der das... Also hat auch ein
Gemeindeglied.
Ein Gemeindeglied, okay.
Und dann hat aber irgendwann jemand mal dem Pastor der Gemeinde gesagt, wisst ihr eigentlich, was euer Gemeindeglied da Tag ein, Tag aus im Internet von sich gibt? und hat die Gemeinde gesagt, wir müssen mit ihm reden. Und der war völlig uneinsichtig. Und dann haben sie irgendwann gesagt, na gut, da müssen wir sagen, also das geht nicht. Also auch wenn der seine Freunde hier alle mit in die Gemeinde bringt, das ist eine Gemeindekultur, die wollen wir nicht. Wir wollen, dass sich ja auch Menschen mit einer anderen Hautfarbe gerne wohlfühlen. Und dann haben sie den irgendwann tatsächlich aus der Gemeinde rausgeschlossen. Und das ist ja was, wo wir vielleicht eher instinktiv sagen würden, das können wir verstehen, dass eine Gemeindeleitung da sagt, wir haben hier eine Schutzfunktion. Und ich erzähle das Beispiel, weil ich glaube, ich den Grundsatz, dass wir alle sagen, das ist was wie Verunreinigung gibt, sowas in Anführungsstrichen, da gehen wir ja mit. Die Frage ist ja auch manchmal, finden wir es in dem Fall angemessen oder nicht? So, ne? Also es gibt so verschiedene Beispiele, die man nebeneinander stellt und eine Gemeindeleitung, die ein Paar aus der Mitarbeit ausschließt, weil sie unehelich zusammenleben. Versus eine Gemeindeleitung, die jemanden ausschließt, weil er für die AfD politisch kandidiert. Und dann denkt man, boah, also das sind so unterschiedliche Themen und trotzdem, ich verrenne mich hier, glaube ich, gerade so ein bisschen, aber egal.
Gesellschaftlich wäre es unterschiedlich, für welche Aktion man Applaus kriegen würde.
Ja. Und auch je nachdem, wie du fragen würdest, wäre es unterschiedlich.
Also um das nochmal zuzuspitzen, also ich oute mich jetzt mal, dass ich dafür wäre, dass eine Gemeindeleitung Pastoren, die diese Sache, die wir hier gerade beschreiben, offensiv machen, also offensiv ihre Macht missbrauchen, um Leute psychologisch unter Druck zu setzen und abhängig zu machen und kaputt zu machen, dass was nicht juristisch anfechtbar ist, dass solche Leute aus ihren Ämtern möglichst entfernt werden, wenn sie sich nicht korrigieren lassen. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, Strukturen soll es möglichst in der Kirche nicht geben. So, das wäre jetzt mal ein Beispiel sowas von uns am Tisch, wo wir, glaube ich, auch Einigkeit hätten. Genau. Und dann ist die Frage, für welche Sachen gilt das und wo gilt das nicht und wie viele Versuche hat jeder? Also ich würde ja auch sagen, erstmal spricht man Leute an und sagt, hier, das geht nicht. Und dann kommt es sehr drauf an, wie die reagieren und sagen, oh, scheiße, tut mir leid. Oder ob die sagen, nee, das will der Herr so von mir.
Ja, und also jetzt in meinen Interviews, glaube ich, lief das dann, also ihr habt ja jetzt sehr diskussionswürdige Beispiele genannt. Sorry. Also ich sehe schon die Gemeindeversammlung über Gemeindeversammlung, die darum ringt.
Ja.
So das, was ich gerade vor Augen habe, das ist subtiler und dient ganz stark, also da ist schon einfach der Grundgedanke, wir müssen sowas im Kern ersticken, der führt dazu, dass Gemeindemitglieder die ganze Zeit kontrolliert werden, vorher schon. Also ihr habt ja jetzt auch gerade vieles gesagt, das ist euch schon so intuitiv und also gut, ne? Sowas wie, es gibt was in der Agenda, es wird was diskutiert, das ist ja schon, also da seid ihr schon auf einem Level von Transparenz und Diskussionskultur. Da haben sich diese Kontexte, in die ich irgendwie eingetaucht bin, völlig von verabschiedet.
Okay.
Also
erzähl mal ein bisschen was.
Genau, also da ist was wie Kritik dann halt schon mal gar nicht möglich oder sich, oder was wir schon hatten, ne, dass die Leitenden dann irgendwie sehr wissen, was Gottes Wille für dein Leben ist. Da kannst du dann auch schwer sagen, ach, ich dachte, das wäre was anderes. Oder ich bin mir da noch nicht so im Klaren oder so. Also solche also ich finde wirklich, es gibt gerade große Fragen, um die wir in Gemeinden ringen müssen. Aber da verbinden wir Prozesse mit. Mhm. Ja, also so Diskursprozesse bis hin zu, dass wir uns jetzt hier hinsetzen in so einem Podcast und irgendwie mal laut überlegen, was wäre denn mit dem einen oder dem anderen. Das ist also, und dagegen zum Beispiel finde ich super typisch für so missbräuchliche Kontexte, dass es immer so eine Vereindeutigung gibt. Also es gibt ganz wenig Zwischentöne, es gibt ganz wenig. Da könnte man mal Unsicherheiten aushalten, Grautöne aushalten, sagen, oh, pff, da sind wir jetzt auch echt gefordert, so, sondern das klar, der Wille des Herrn, das nicht.
Okay. Und dann wird, und man kann ja trotzdem am Ende zu eindeutigen Entscheidungen kommen, in dem Wissen, der andere hat vielleicht auch hier einen Punkt und da ein Argument. Und da würdest du sagen, das ist sozusagen in so einem missbräuchlichen System, da gibt es eigentlich immer nie eine andere Seite. Es gibt nie ein Gegenargument auch mal für was, sondern
du begibst dich, also du riskierst halt richtig was mit dem Gegenargument. Also ich denke gerade an einen Interviewpartner, der war, glaube ich, einfach von seiner Persönlichkeit her ein Typ, der viel hinterfragt hat. Ganz toll darin auch, hat ganz viel auch so recherchiert und so. Und was ist dann natürlich passiert? Da wurde dann immer gebetet gegen den Geist der Widerständigkeit in ihm.
Und zwar jahrzehntelang.
Okay. Wow.
Immer wieder. Hat er gesagt, jemand anders hätte immer auch mal gesagt, so seelsorglich, so ein anderes Gemeindemitglied. Also als ich da mal habe gegen beten lassen, da war dann endlich Ruhe im Kopf. Und der kam da raus und der war da jetzt auch schon eine Weile raus. Und ich habe wirklich gemerkt, das war so eine bleibende Verunsicherung für diesen Mann, dessen Persönlichkeitsstärke das, glaube ich, auch einfach ist, Dinge analytisch zu durchdenken, dass der immer wieder im Interview sich selber so eingeholt hat und gesagt hat, oh, vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Weil dem das so abtrainiert worden war. Also da überhaupt seine eigene Stärke auszuspielen, sondern es war halt klar falsch und dann wurde das vergeistlicht. Das ist der Geist des Widerstandes und dann weiß ich nicht, wie häufig dagegen gebetet wurde.
Das hast du ja auch in der Vorbereitung hier mir auch nochmal gesagt. Sozusagen, das ist auch so ein Kennzeichen, dass alle Lebensbereiche vergeistlicht werden sozusagen in so einem System. Es gibt keine Frage, ist mehr eine Frage von Persönlichkeitsprofil, sag ich mal, dass jemand einfach analytisch denkt. So, ne, sondern alles ist, oder dass jemand vielleicht tatsächlich an einer Depression erkrankt ist, das gibt es sozusagen als Krankheit gar nicht, weil es immer
gleich
eine dämonische Belastung ist.
Genau, das ist ein Zeichen für so eine, und das ist übrigens auch ganz typisch, dass gerade dann Menschen mit psychischer Belastung, dass da dann wieder diese Ansteckungslogik greift, weil das ist ja ein Zeichen für Sünde und dann müssen wir die auf jeden Fall isolieren. Dann erlebt im schlimmsten Fall jemand, der eine Depression gerade durchlebt, dass er aus seiner eigenen Gemeinde da total an den Rand gedrängt wird. Weil seine Depression gefährlich für andere ist, ist dann die Denke, was ja nicht, also was allem widerspricht, was wir über psychische Erkrankungen wissen und auch was Menschen helfen würde, die gerade eine haben.
Und wieder wäre ja der Punkt, dass wir sagen, dass die Lösung ist nicht das Gegenteil, ne? Dass sozusagen, auch wenn ich vielleicht in einer schweren Lebensphase bin, vielleicht sogar an einer Depression erkrankt bin, dass es immer in der Situation auch eine geistliche Dimension geben kann, auf die es sich lohnt, drauf zu gucken. Aber hier werden ja sozusagen Dinge gegeneinander ausgespielt. Hier verdrängt sozusagen das Geistliche.
Ja, das meinst du mit der Vereindeutigung, ne? Ich kann nicht mehrere Perspektiven nebeneinander aushalten.
Wir haben neulich mal so eine E-Mail gekriegt von einer Person, die von ähnlichen Erlebnissen berichtet hat und die dann gesagt hat, dass es ihr total geholfen hat, diese Erlebnisse mit nicht geistlichen Vokabeln zu beschreiben. Also sozusagen, oder beschrieben zu bekommen, um sozusagen erstmal auch eine Distanz das hat sie jetzt mit der Distanz des Wortes von mir, aber das habe ich jetzt so, dass sie sozusagen erstmal, um sich dem gegenüber zu verhalten und auch das für sich einzuordnen, wie sehe ich das einfach, sehr geholfen hat, dass das weltliche Begriffe waren, zu denen sie sich verhalten konnte, während das Geistliche immer so war, da gibt es nichts mehr zu urteilen, ob das richtig oder falsch oder so ist, sondern da war sozusagen die Wertung in dem Begriff immer schon drin. Also ein Teil davon ist meine Deutung, aber es ist ausgelöst durch diese E-Mail.
Wir hatten, ich finde auch noch ein spannendes theologisches Motiv. Du nennst es so, Nele, Erfolg gibt Recht. Kannst du mir mal sagen oder unseren Hörern sagen, was dahinter sich verbirgt, sozusagen als theologischer Abgrund?
Ist wahrscheinlich auch wieder gar kein nur theologischer Abgrund. Nee. Das erleben wir, glaube ich, viel, dass Erfolg Recht gibt.
Ja.
Aber ich denke gerade an eine Interviewpartnerin, die kam aus so einer total erfolgreichen Jugendarbeit.
Ja.
Da erzählte sie, wie dann schon andere Gemeinden anreisten, um sich das so modellhaft anzuschauen, wie das bei denen lief. Und alle ganz begeistert waren dann. Und die Jugendleiterin konnte da im Prinzip durchregieren, weil es ja so gut lief. So. Und der wurde gar nicht
mehr. Weil Gott ja seinen Segen darauf gelegt hat.
Genau, ja, genau. Gott hat seinen Segen darauf gelegt. Ja. Oder man erkennt sie doch an den Früchten und die Früchte sind doch dieser hippe, tolle Jugendgottesdienst.
Wo so viele Leute kommen.
Ja, genau. Und dann war das ganz schwierig für zum Beispiel die Gemeindeleitung. Also die haben sich dann, die wollten sich Hilfe suchen bei der Gemeindeleitung, da gehört zu kriegen, weil dann auch wirklich gesagt wurde, also zerstört einem auch alle Illusionen, wirklich gesagt wurde, ey, nee, das läuft so gut. Also da schmeißen wir jetzt keinen Stock zwischen die Räder, so ungefähr. Und das ist hier Modellprojekt und genau, deswegen lassen wir da mal die Finger von und wir werden euch da jetzt nicht drin unterstützen, wenn ihr hier, also denen wurde dann einfach gar nicht zugehört.
Ja, das System hat ja auch gar keinen Anreiz, darauf zu reagieren, weil es, ich fand das so.
Ja, ich würde das nochmal zuspitzen. Also es kann ja sein, dass mir auffällt oder ich den Eindruck habe, dass dieser Erfolg auch Ergebnis von falschen Methoden ist. Also wir hatten in der letzten Folge dieses Beispiel von jemand, der in der Gemeinde, die so hoch engagiert war, Leute einfach in Mitarbeiterlisten eingetragen wurde, ohne dass die gefragt wurden. Und zwar auch richtig für richtig viel. So, du hast also eine Gemeinde, wo ganz viel läuft, alle sagen, oh, die sind da alle so engagiert. Aber die sind alle so engagiert, weil sie, oder ein Teil davon, einfach weil die eingetragen werden und Angst haben, dagegen was zu sagen. Und in dem Moment, wo du das kritisierst und in Frage stellst, kritisierst oder gefährdest du direkt die Früchte und den Erfolg. Also wenn man sagt, wenn man da jetzt rangeht, dann haben wir diesen Erfolg nicht mehr. Oder die Gemeinde, die so dafür gelobt wird, dass alles bei ihnen so harmonisch und einheitlich ist und du sagst jetzt, aber ich nicht. Also sozusagen, wo man nicht nur sagt, es läuft doch gut, sei ruhig, sondern wenn du recht hättest, würde das für uns bedeuten, dass wir diesen Erfolg, auf den wir so stolz sind, nicht mehr hätten. Und deswegen bist du der Nestbeschmutzer, der und so weiter und so weiter. Du bist ein Feind.
Mir das ging das damals, als die Fälle um Bill Heibels durch die Presse.
Ja, total.
Ja.
Zum einen, wenn ich auf Facebook das geschrieben habe, dann gab es sofort Leute Kommentare runter, die sagten, die Gemeinde ist so gesegnet, dass so viel Tolles passiert, das kann nicht stimmen.
Richtig.
Also das war das Argument. Also weil da so viel Segen drauf liegt, können die Vorwürfe nicht stimmen.
Ja.
Und das nächste war, ist, dass sozusagen das weiß man ja auch, wenn man Abstand drauf guckt, dass das Leitungssystem von Willow Creek das auch nicht zulassen konnte, weil die gesamte Brand, die ganze Marke hing an Bill Heibels.
Ja.
Also man konnte, es durfte nicht wahr sein, weil damit die Früchte in Gefahr sind.
Und das ist passiert. In dem Moment, wo Spenden als sie zugegeben haben, also das ist ja das krass, in dem Moment, wo sie gesagt haben, nein, das stimmt, das war nicht in Ordnung und wir verbessern es jetzt, gab es Spendeneinbrüche und Leute sind nicht mehr hingegangen und so weiter. Also nicht, oh toll, also sie wurden nicht dafür belohnt, sondern sie wurden quasi bestraft, weil der, Und das ist natürlich, das ist total schwierig, das denke ich auch bei solchen Kommissionen in der Kirche oder so, wenn die sich ransetzen und Sachen aufarbeiten, dann wissen die, wenn wir hier was finden, wird es auf die Fresse kriegen. Und deswegen finde ich das total gut, dass die Kirchen trotzdem sagen, ja, aber wir brauchen so eine Kommission. Es geht uns nicht in erster Linie um die Außenwirkung, sondern wie das bei uns innerlich läuft.
Ich kann es auch mal auf nochmal einer ganz individuellen Ebene nochmal sagen, Erfolg Gebrecht hat auch noch als Gegenseite eine Leitfeindlichkeit von Theologie.
Oh boy.
Also das nämlich, also genau, der Misserfolg, auch der persönliche, wir hatten es gerade schon von der Depression, doch auch irgendwie sagt.
Du bist schuld.
Bei mir, ja, genau. Also dass es gar nicht ausgehalten werden kann. Und das total herzzerreißend.
Ja, und gute Theologie sagt, ich finde das nochmal, sag mal Martin Luther in der Genesis-Vorlesung, der sagt, guck mal, wie katastrophal das Leben von Leuten wie Jakob war, wie die Kinder von dem durchgedreht sind, zwei seiner Söhne sind Massenmörder, der eine weg, der andere, also es passiert so viel Schlimmes, das traut Gott nur den Leuten zu, die ganz weit sind im Glauben. Also da ist sozusagen die Logik ganz andersrum, also ihr sagt, wenn du viel Schlimmes erlebst, ob das immer in einem so gesund ist, kann man jetzt auch mal fragen.
Genau. Wir sind jetzt drauf gestellt.
So, ne? Aber trotzdem ist sozusagen der Schwerpunkt erstmal ein anderer zu sagen.
Ja.
Paul Gerhardt dichtet das in einem Lied über so ging es den lieben Alten, ihr Kreuz war immer groß. Also eher nicht zu sagen, wenn dir was Schlimmes passiert, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott nicht mit dir ist. Ja.
Also das, genau, aber lass uns da einhaken. Das ist ein, finde ich, ein super Gegenmittel gegen so eine Erfolgstheologie. Ja, also, also ich finde es super und deswegen zucken Neil und ich so völlig zusammen,
zurecht,
das Missbrauchspotenzial liegt total auf der Hand, dass nämlich Leute sich ganz viel gefallen lassen und ganz viel erleiden und nicht sagen, Moment, hier ist Schluss, so geht das nicht, weil sie denken, das ist doch ein Zeichen eines reifen Glaubens und eines, dem Gott ganz viel zutraut, dass er das alles erträgt. So, also auch hier ein super Beispiel, wo etwas, was in einem Kontext total gut und hilfreich und gesund ist und wo ich total dankbar für bin, auch das kann missbraucht werden, um Leute
fertig. Genau, und dann würde man wieder sagen, es wäre doch gut, wenn die Menschen mehr auf ihre Bedürfnisse hören und irgendwie merken.
Und das kannst du genauso.
Und dann hat Malte wieder den berechtigten Einwand, wir haben uns einmal im Kreis gedreht. Und man kommt da auch nur so halb raus, ne? Also ich würde sagen, eine Sache, die natürlich irgendwie dabei hilft, ist dann, also jetzt kann man ja fragen, oh nein, drehen wir uns jetzt für immer im Kreis und schreien ständig auf, Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Ist dann zum Beispiel sowas wie eine Mündigkeit zu fördern, ne? In der
möglichst viele ChristInnen befähigt sind, Dinge zu prüfen, Dinge auch auch in, Knut lacht schon wieder, Knut hat schon das Potenzial entdeckt für den Missbrauch, na, Dinge auch in verschiedenen Schattierungen zu sehen, und das gemeinsam zu ringen und sowas, ne? Das wäre dann was, mit dem man es nicht überwindet, aber eben sich den Ball so hin und her spielen kann, dass wir eben auch eine Mitte finden. Dass wir auch herausfinden, ja, manche Dinge sind auch okay. Also ich habe mich auch schon um den Erfolg eines Projektes für Sachen richtig investiert und würde da nicht drauf zurückschauen und sagen, oh, das war aber schrecklich. So, aber genau, da waren dann Grundbedingungen gegeben von Freiheit, von Mündigkeit, von auch aussteigen dürfen, mich einbringen dürfen, so wie ich das will, die das gut gemacht haben.
Das werden wir ein bisschen in den kommenden Folgen, zwei, die uns noch bleiben, vertiefen.
Du gehst jetzt in die Landungskurve.
Ich gehe in die Landungskurve, weil wir schon wieder über der Zeit sind. Aber daran merkt man einfach.
Das liegt an Nele.
Das, genau.
Die hat so viel zu sagen.
Das hast du jetzt gerade noch rumgebracht.
Wirklich toll, dass du da bist, Nele.
Wir kennen uns schon eine Weile, gell? Ja, genau.
Große Bereicherung. Und ich hoffe, ihr könnt auch damit umgehen, dass wir bei den ernsten Themen trotzdem manchmal schmunzeln und Dinge mit. Es ist ja auch, finde ich, auch immer so eine Ambivalenz, ne? Also wir reden über total ernste Dinge und Menschen, die Sachen erlebt haben, die ihr ganzes Leben für immer kaputt gemacht haben teilweise oder und trotzdem ja, versuchen wir irgendwie damit umzugehen, so mit unserer Art. Ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.